Ich liebe es, wenn wir dieses Lied singen und wir singen von Gottes Treue und dass er so gut ist, dann müsst ihr hier vorne sitzen, weil es gefühlt, ich weiß nicht, Dezibel ist exponentiell, gell, aber auf jeden Fall lauter ist, wenn wir als Gemeinde das singen, und das finde ich so ein schönes Zeichen, wenn wir von Gottes Treue singen, dass es laut ist hier vorne. Jeder, der gerne hinten sitzt, der verpasst was hier vorne. Du hörst sofort, was in der Gemeinde los ist. Guten Morgen, herzlich willkommen zum Gottesdienst, wo wir einem Gott begegnen dürfen, der treu ist. Von dem wir singen, der ist treu, von dem wir singen, er ist so, so gut. Wir befinden uns auf der Zielgeraden, auf dieser Evangeliumsreihe. Wir haben jetzt über die letzten 4 Monate hinweg immer wieder über das Evangelium, über seine Eigenschaften, über seine Ausprägungen in unserem Leben gesprochen. Wie wir es finden in unserem persönlichen Leben, wie wir es finden sollten in unseren Kirchen, in unseren Gemeinden. Sobald das Evangelium Wurzeln schlägt, wenn wir vom Evangelium, von der frohen Botschaft durchdrungen sind, dann finden sich diese Ausprägungen. Und ich weiß nicht, wie es dir die letzten Monate ging, wo du stehst. Vielleicht hast du bemerkt, oh, da passiert was in mir. Da ändert sich was in meinem Leben, da ändert sich was in meiner Sicht auf Dinge. Gott tut was in mir. Vielleicht kämpfst du aber auch damit, dass eben keine Veränderung eingetreten ist. Dass hier jemand vorne stand und über Mut gepredigt hat und du denkst, ach, so richtig ist der Mut noch nicht angekommen in meinem Leben. Ich würde mich freuen, wenn du von beiden erzählst. Wenn du mir persönlich davon erzählst, wenn du in dem Gottesdienst, der diesen Sommer noch folgt, davon erzählst oder wenn wir als Gebetsteam hier für dich beten dürfen. Ich würde liebend gern mit dir danken für die Veränderung, die passiert ist in deinem Leben. Ich bete liebend gern mit dir, dass Veränderung passiert. Ich glaube, es verändert sich was, wenn wir dem Evangelium Raum geben. Und heute sprechen wir über Evangelium, Evangelium, über die Freude. Evangelium, die frohe Botschaft, die gute Botschaft, die Nachricht der Freude. Wenn das Evangelium in uns Fuß fasst, da passiert Freude. Damit tun wir uns, Deutschen tun uns da manchmal schwer. Und wir mit unserer Gemeindeprägung tun uns vielleicht noch mal ein bisschen schwerer. Aber Freude lässt sich so oft finden in dieser Bibel, wenn wir vom Evangelium sprechen. Wenn wir von Gott hören. Und letzte Woche habt ihr von Ehrfurcht gehört, von Erik. Und wir waren zur gleichen Zeit, wo ihr über Ehrfurcht gehört habt, auf einem Bergkamm unterwegs, die Ellen und ich. Wir hatten unsere Ehetage und wir waren auf dem Bergkamm unterwegs, richtig oben, keine Bäume, Baumgrenze unter uns gelassen. Und uns hat auf dem Weg zum Gipfel ein Gewitter erwischt. Richtig mit Donner. Richtig mit Regen, richtig mit Wind in der exponierten Lage. Da war nicht viel mit Freude, aber da war sehr viel mit Ehrfurcht. Weil wir diese Berge gesehen haben, gestaunt haben auf die Schöpfung Gottes und ich mir vorgestellt habe, wie oft Gott beschrieben wird mit diesem Donnergrollen. Und ich habe mir gedacht, ich habe nur so ein entferntes Gewitter, also es war nicht todgefährlich, bisschen gefährlich, aber es war ein entferntes Gewitter und der Donner war schon so laut. Wie muss es sein, in die Gegenwart Gottes einzutreten, so wie Mose es getan hat, dass Donnergrollen war. Und wo viel Ehrfurcht herrscht in der Bibel, wo dieses Anerkennen von Gottes Herrlichkeit ist, da finden wir ganz oft danach Freude. Auf Ehrfurcht, auf das Erkennen Gottes, ein Teilerkennen, auf einen kleinen Blick, den wir auf ihn werfen dürfen, herrscht ganz oft Freude. Und ich habe mit meiner Frau gesprochen über dieses Thema dieser Predigt und ich habe sie gefragt, Ellen, wie schaffen wir es, jetzt mal nur von unserer Familie, von unserer Ehe, wie schaffen wir es, eine Kultur der Freude in unserer Familie zu leben? Eine Kultur der Freude, wo das mehr stattfindet. Wie kommen wir als kleinster Teil, also es gibt Gott und dann schafft er das Ehepaar und dann kommt die Familie dazu und dann kommt das Volk und dann kommt die Kirche. So ein bisschen ist der Weg. Also wir nehmen die kleinste Einheit, die ich einigermaßen im Griff habe, denke ich, meine Ehe. Wie schaffen wir es da, eine Kultur der Freude zu etablieren? Und wir kommen gerade nicht aus einer Zeit der Freude. Das ist vielleicht gut zu wissen, dass wir als Ehepaar, wir als Familie aus einer Zeit der Anstrengung kommen, aus einer Zeit der Herausforderung. Seit über 6 Wochen ist irgendjemand von uns krank. Herausforderungen stehen uns gegenüber. Dinge funktionieren nicht oder fordern uns so stark. Letzte Woche hat uns die Maul- und Klauenseuche für Kinder erreicht. Und alles in mir sagt, es ist gerade kein Punkt der Freude. Und Gott legt wie aufs Herz. Und du predigst bitte über Freude unabhängig von Umständen. Predige über Freude, die stattfindet, egal was drumherum passiert. Und ich darf darüber predigen. Es fordert mich mehr heraus wie euch vielleicht. Aber ich möchte es trotzdem versuchen und ich bin sehr glücklich über das, was ich gefunden habe, weil es in meinem Herzen ein Stück fehlendes, so ein fehlendes Stück an Freude ja, mitgebracht oder eingesetzt hat. Mir ist aufgefallen, Freude ist im Vergleich zu den anderen Eigenschaften, die wir hatten, viel mehr ein Gefühl für mich. Für mich ist Demut eine Eigenschaft, für mich ist Mut eine Eigenschaft, für mich ist Widerstandsfähigkeit eine Eigenschaft. Für mich ist Liebe, da geht es ein bisschen ins Gefühl, aber Liebe ist für mich auch viel Entscheidung, viel Treue, viel Nähe, viel dranbleiben. Aber bei Freude ist es nicht so trennscharf. Das ist viel mehr Gefühl. Es ist abhängig für mich. Fühle ich mich heute freudig? Fühle ich mich heute nicht freudig? Ich habe mich gefragt, warum ich das so empfinde. Warum bei mir die anderen alles gute Charaktereigenschaften sind, die ein Mensch hat und die ich auch gerne hätte. Aber die Freude ist eine Laune der Natur, die mich überkommt. Und ich lese in der Bibel so oft von Freude als Eigenschaft. Freut euch, seid freudig. Warum ist es so? Warum mache ich Freude davon abhängig, ob ich gut geschlafen habe, wie meine Kinder drauf sind, ob sie krank sind oder nicht? Aber meine Demut, die versuche ich eigentlich jeden Tag durchzuziehen. Oder meine Großzügigkeit, egal wie ich geschlafen habe. Aber meine Freude, die ist die erste, die ich ganz locker über Bord werfe. Und ich habe mit Ellen dann angefangen zu diskutieren und sie sagt zu mir, weißt du Niklas, unsere Kultur in unserer Ehe, in unserer Familie, in unserer Gesellschaft ist nicht immer die Kultur des Himmels. Wenn wir beten wie im Himmel, so auf Erden, dann beten wir auch, dass die Kultur des Himmels, die Kultur der Freude zu uns kommt. Die Kultur der Großzügigkeit, die Kultur der Demut, die Kultur der Liebe, die Gott in seinem Reich bildet. Wir leben in einer Kultur der verkappten Freude, der hedonistischen Freude, der maximaler Lustgewinn. Minimale Unannehmlichkeit, das ist Freude. Alles, was ich brauche und will und mir wünsche, das gibt mir Freude, aber sobald ich was dafür aufgeben muss, dann ist es schon wieder keine Freude mehr, bin ich ja eingeschränkt. Gottes Freude, sie funktioniert anders. Gottes Reich richtet sich nicht nach unserer Kultur. Gottes Definition von Freude in unserem Leben richtet sich nicht nach unserer Definition von Freude. Ich weiß nicht, ganz kurz Handzeichen, wer erinnert sich dran, als man in Restaurants und Bars und Clubs noch rauchen durfte? Wer vermisst? manchmal, wenn man so beim Essen war oder feiern oder auf ein Getränk, dann merkt man erst draußen, was reine Luft ist. Man beginnt den Abend so ganz normal und es kommt da rein und es ist noch nichts und man ist 3-4 Stunden in diesem Raucherzimmer im Restaurant. In Österreich gibt es das noch, dass es Raucherzimmer gibt. Wenn du nicht aufpasst, dann sitzt du im Raucherzimmer beim Essen und du sitzt da vielleicht als erstes und irgendwann fängt einer an zu rauchen und du merkst es schon, aber es ist noch nicht so stinkig. Und dann so Stück für Stück wird es immer mehr und du kommst raus und dann merkst du erst, was reine Luft ist. Und dieser Ort der reinen Luft, dieser Ort, wo du merkst, ach, so sollte es sein, das ist Offenbarung Gottes. Und dieser Ort sollte Kirche sein, dieser Ort sollte Gemeinde sein, dass wir merken, boah, hier ist Freude. Das ist ein Ort der Freude. Nicht der Ort der hedonistischen Freude, wo wir sagen, ach, wenig Unannehmlichkeiten, Freude muss uns dienen, es muss uns passen. Wir suchen nach einem Ort von reiner Luft. In Gottes Offenbarung, in seinem Wort finden wir Freude. Finden wir Nähe, finden wir Demut, finden wir Liebe, finden wir Mut, finden wir Großzügigkeit. Und darum möchte ich beten, jetzt zu Beginn. Und weil wir heute von einem Mann hören, der voller Macht angebetet hat, bitte ich euch dazu aufzustehen. Großer Gott, wir stehen vor dir, wir kommen vor dich. Und ich bete, dass du uns frische Luft in unsere Lungen einhauchst. Dass dein Atem, dein Geist uns komplett füllt. Vater, ich bete, dass du unser Verständnis von Freude ersetzt von deinem Verständnis von Freude. Durch dein Verständnis von Freude. Dass du unsere Kultur, wie wir Freude leben, wie wir ja, miteinander umgehen, dass du es ersetzt durch das, wie du es möchtest. Vater, ich bete, dass jeder, der sich öffnet, heute von dir reich gefüllt wird. In Jesu Namen. Amen. Wenn ich über Freude rede oder mir über Freude Gedanken mache, habe ich häufigerweise 3 Ausreden. Warum Freude gerade keinen Platz in meinem Leben findet. Vielleicht kennst du ein paar mehr, vielleicht findest du dich wieder. Die erste Ausrede, die ich habe, ist, Freude hängt von meinen Umständen ab. Warum sollte ich mich freuen? Gerade gibt es nichts, so stehe ich manchmal auf, gerade gibt es nichts, über was ich mich freuen kann. Warum sollte ich mich freuen? Zweite Ausrede, Freude geht nicht. Eigentlich kann ich mich nicht freuen, weil wenn ich mich meiner eigenen Unzulänglichkeit, meines eigenen Mangels bewusst bin, wie schlecht ich eigentlich bin, über was sollte ich mich freuen? Ich habe kein Recht, mich zu freuen. Die dritte Ausrede, die ich habe, Freude geht in gewissen Settings nicht, geht im Leben nicht, es fehlt an Ernsthaftigkeit. Manchmal, sonntags, stehe ich vor dem Kleiderschrank und ich habe was Freudigeres, Farbenfroheres vor mir und etwas Dezenteres. Und dann sage ich, für die Bühne in der Gemeinde glaube ich nicht. Ich will nicht den falschen Eindruck erwecken. Wir haben ja auch keinen Bundeskanzler im Hawaii-Hemd. Sehr freudiges Hemd. sehr schwierig für einen Bundeskanzler. Ich weiß nicht, wer sich erinnert, der größte Skandal, den Barack Obama zwischendrin hatte, war, dass er einen hellen Anzug anhatte. Danach kam Trump, der hat ein paar Skandale hinzugefügt zu dem Amt. Aber es gibt Kleidung, die ist freudiger und Kleidung, die ist weniger freudig. Und wir wollen uns heute Freude ansehen, so wie Gott sie definiert, woher sie kommt und wie Gott diesen Ausreden begegnet. Ich habe es gerade schon erwähnt, Gottes Reich, das, was er bauen will, sein Reich, die Kirche, in der herrscht eine Kultur der Freude. Wir lesen in Apostelgeschichte 8, da geht's los. Die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, weil sie vertrieben wurden, ihnen ging es schlecht, wichtig, Umstände, machten überall, wo sie hinkamen, das Evangelium bekannt. Unter ihnen war Philippus. Er ging in die bedeutendste Stadt von Samarien und verkündete dort, dass Jesus der Messias ist. Scharen von Menschen, Evangelium übrigens, hier, er verkündigt das Evangelium. Scharen von Menschen hörten ihm mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu. Sie waren beeindruckt von dem, was er sagte, und umso mehr, als sie die Wunder miterlebten, die durch ihn geschehen waren. Bei vielen Besessenen fuhren die bösen Geister aus, sie verließen ihre Opfer mit lautem Geschrei, auch zahlreiche Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. Und jetzt? In der ganzen Stadt herrschte große Freude. Ich liebe diesen Vers. Ich habe ihn, glaube ich, schon mal erzählt. Ich werde gerne in einer Stadt, in der sehr große Freude herrscht. Ich weiß nicht, ob ihr das erlebt habt, als Deutschland Weltmeister wurde. Da gab es mal so eine Nacht, da war in sehr vielen Städten sehr große Freude. Ich wünsche mir eine Stufe mehr. Ein Ort von großer Freude. Freude kommt aus einer Beziehung mit Gott. Kommt aus dem Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wirkt durch Philippus an einem Ort, da wird Evangelium gepredigt und es passiert große Freude. Ich habe gemerkt, wenn mir die Freude fehlt in meinem Leben, ein erster Schritt, den ich mir anschauen darf, ist meine Beziehung zu Gott. Es ist nicht immer der finale Schritt, aber es ist mein erster Schritt. Mir fehlt Freude in meinem Leben. Niklas, wann hast du das letzte Mal Zeit mit Gott gehabt? Wann hast du gebetet? Wann hast du Bibel gelesen? Wann hast du Lobpreis gemacht? Und ich finde es so schön, dass das heraus, diese Geschichte der Freude, heraus passiert ist, aus einer Verfolgungssituation. Nicht, dass die Verfolgungssituation schön war, aber die Umstände, die wir in der Bibel treffen, von denen wir jetzt gleich lesen, wenn Paulus schreibt in Philipper 4, Vers 4, freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid, und nochmals einmal sage ich, freut euch. Freut euch, freut euch, freut euch. Diese Verse schreibt er im Gefängnis. Ich glaube, Paulus war kein Heuchler. Er war manchmal groß, manchmal hat er sich klein gemacht. Aber ich glaube, Paulus war immer ehrlich. Er hat nichts zu den Leuten in Philippi gesagt, was er nicht selber hätte so erlebt oder unterschrieben. Paulus schreibt zu den Menschen in Philippi aus dem Gefängnis, freut euch, freut euch, freut euch. In Habakuk lesen wir, denn der Feigenbaum wird nicht ausschlagen und der Weinstock keinen Ertrag geben, die Frucht des Ölbaums wird trügen und die Felder werden keine Nahrung liefern. Ich weiß gar nicht, ob ich es dabei habe, nee. Die Schafe werden aus den Hürden getilgt und kein Rind wird mehr in den Ställen sein. Aber Habakuk sagt, ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Wie geht das? wenn die Umstände um dich rum so sind, da kommt keine Nahrung nach, da passiert nichts Positives, ich bin im Gefängnis, ich werde verfolgt, es ist hier ein Klima, das sich gegen mich richtet. Ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Wie kann das gehen? Was ich gefunden habe, ist einmal Nehemia 12, Vers 43. Da schlachteten sie an diesem großen Tag Schlachtopfer und freuten sich, denn Gott hatte sie mit großer Freude erfüllt. Und auch die Frauen und die Kinder freuten sich, also alle freuten sich, nicht nur die Männer, auch schön. Die Freude Jerusalems war weiterhin zu hören. Was wir schnell überlesen oder ich sehr häufig überlese ist, denn Gott hatte sie mit großer Freude erfüllt. Es gibt jemand, der Freude schenkt. Wenn ich mich selbst und meine Worte wahrnehme und die Großzügigkeitspredigt von 2 Wochen, warum sollte dieser jemand mir keine Freude schenken wollen? Egal meiner Umstände. In dieser wunderschönen Prophetie, die wir in Jesaja lesen, wo vom Kommen von Jesu die Sprache ist, da steht: Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht, die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Und dann sagt Jesaja: Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Und ich weiß nicht, ob es dir so geht, ich weiß nicht, ob du mit mentaler Gesundheit zu kämpfen hast, wenn du mal herausgefordert warst in deinen Gedanken. Wenn du herausgefordert warst, über mehrere Wochen und Monate keine Freude empfunden hast, wie sich das anfühlt. Das fühlt sich ein bisschen an wie Dunkelheit. Und dann spricht Jesaja über Jesus. Und da kommt ein Licht. Ein Licht in die Finsternis und hinein in die Finsternis kommt der Jubel und die Freude, wie vor der Ernte. Das ist Evangelium. Hinein in die Finsternis kommt Jesus. Mit dem, was er bringt, mit dem, was er tut, mit dem, was er möchte mit uns. Und nicht alles ist immer gleich weg. Nicht jede Dunkelheit lichtet sich mit einem Schlag. Nicht immer hilft Ausharren. Manchmal ist es wichtig, sich Hilfe zu suchen, sich professionelle Hilfe zu suchen, in Therapie zu gehen. Aber die Grundwahrheit, dass da jemand gekommen ist, hinein in jede Dunkelheit, um Licht zu bringen, sie besteht. Und wenn wir weiterlesen in der Bibel, da kommen wir auf Galater 5. Gott schenkt, der Geist schenkt, bringt hervor eine Frucht. Die Früchte des Geistes, die Gott hervorbringt oder der Geist hervorbringt, sie sind Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Freude, sie ist eine Frucht des Geistes. In Psalm 16, und das ist ein großer Punkt, wie wir der zweiten Ausrede, die erste Ausrede war, Die erste Ausrede war, Freude hängt von den Umständen ab. Ich sage nein. Freude hängt nicht von den Umständen ab. Es gibt eine Freude, die sich darüber hinaus seinen Weg bahnt. Göttliche Freude. Es gibt einen Gott, der sie schafft. Es gibt einen Gott, der sie verschenkt. Es gibt einen Gott, der sie als seinen Geist hervorbringt. Die zweite Ausrede, die wir finden, ist, Freude geht nicht, die ich finde in meinem Leben, vielleicht du auch, Freude geht nicht, wenn ich mir bewusst bin, wie unzulänglich ich bin. Wie viel Mangel in mir ist, was soll ich mich da freuen? Ich habe noch so einen Weg vor mir. Es gibt noch so viel zu tun und dann kann ich mich freuen. Und da lesen wir in Psalm 16 und dann auch in Nehemia 8. Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er mir zur Seite steht. Ich werde nicht zu Fall kommen. Deshalb ist mein Herz voll Freude und ich kann aus tiefster Seele jubeln. Egal, wo ich bin auf diesem Weg, habe ich einen Gott, der mir zur Seite steht und ich habe den Herrn stets vor Augen. In Nehemia 8 gibt es diese Begebenheit, dass das Volk, das im Exil war, noch immer im Exil ist, aber einige Juden in Jerusalem leben und die Mauern waren runtergebrochen und diese Stadt war wehrlos. Und die Räuberbanden, sie fielen ein nach Jerusalem, raubten alles, was da ist, gingen wieder raus. Und Nehemia schmerzte es so in seinem Herz, dass er die Vision hatte und sich alle Ressourcen zusammengepackt hat und diese Stadtmauern wieder aufbauen wollte. Und er baut diese Stadtmauern wieder auf, mit allen Hochs, mit allen Tiefs, mit allem Strategischen. Und dann gibt es diesen Gottesdienst. Und ich liebe diesen Gottesdienst, da steht, sie lasen aus dem Buch, aus dem Gesetz Gottes abschnittsweise vor und gaben den Sinn an, sodass man das Vorgelesene verstehen konnte. Also sie haben gepredigt. Und dann fangen die Leute an zu weinen. Nehemia und der Priester Esra und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten dem Volk, dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Seid nicht traurig und weint nicht, denn das ganze Volk weinte, als die Worte des Gesetzes hörte. Sie haben Buße getan. Und sie waren so traurig, so erschüttert. Ihnen wurde die ersten 5 Bücher der Bibel, die Tora, vorgelesen. Und sie waren so erschüttert über ihre eigene Unzulänglichkeit, haben Buße getan, dass Esra und Nehemia gesagt haben, Leute, beruhigt euch, beruhigt euch. Geht hin, esst fette Speisen, trinkt süße Getränke, sendet dem Anteile, für den nichts zubereitet ist. Denn der Tag ist unserem Herrn heilig und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist eure Bergfestung. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Egal wie unzulänglich, egal wie schlecht du dich fühlst, wenn du vor der Ehrfurcht bist, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Sei nicht traurig. Gott hebt dich empor. Es ist deine Festung, dein Zufluchtsort ist die Freude am Herrn. Die Freude an dem, was er getan hat, die Freude an dem, wer er ist. Wie kommt also diese Freude in unser Leben? Das Erste, was wir lesen, ist genau das. Sie hören und lesen das Wort Gottes. In Jeremia 15 lesen wir, dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. In Nehemia passiert's. Sie hören Gottes Wort und es passiert Freude. Sie feiern danach. Und auch in Philippus' Geschichte in Samaria, sie hören Gottes Wort und dann passiert Freude. Gottes Wort lesen, Gottes Wort hören, eine Predigt hören. Von ihm hören Und die Frucht daraus ist Freude. Ein zweiter Punkt. Danken und Sorgen abgeben. Freut euch, was auch immer geschieht. Steht in 1. Thessalonicher. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er von euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Paulus, er packt es zusammen. Freut euch und danken und Gebet. Er macht ein Sandwich draus. Und ich weiß nicht, ob du das in deinem Leben schon mal erlebt hast. Wenn du in Situationen, in denen du keine Freude empfindest, wo alles blöd ist, wo alles so richtig hart ist, dir 5 Dinge suchst, für die du dankbar bist. Ich bin dankbar für meine Kinder. Ich bin dankbar auch für mein Auto oder für meine Wohnung oder für meine Gemeinde oder für die super Arbeitskollegen, die ich habe oder was auch immer in deinem Leben passiert. Wenn wir das beherzigen, unsere Sorgen abgeben, Gott Danke sagen, wird Freude in unserem Leben Platz finden. Es gibt so viele säkulare Helfer auf YouTube, die nichts vom Reich Gottes verstehen, die nichts von Theologie verstehen, die genau das stützen. Es gibt Dankbarkeitstagebücher zu kaufen und es gibt so viel über Dankbarkeit und jeder ist jetzt im Tagebuchfieber und schreibt sich seine 5 Sachen auf, die dankbar sind. Das sind Grundwahrheiten, die Gott gelegt hat, die für alle Menschen gültig sind. Dankbarkeit fördert Freude. Und der letzte Punkt, wie komme ich zu Freude? Gottes Wort lesen oder hören, Dank sagen und Sorgen abgeben, ist Lobpreis und Anbetung. Ich habe gesagt, wir hören von einem Mann, der in voller Macht angebetet hat. Dieser Mann, er hat auch was erlebt, wo aus Ehrfurcht Freude wurde. Und zwar geht es um König David. König David, er hat, als er den Königssitz übernommen hat, das Bedürfnis gehabt, okay, ich möchte Gottes Herrlichkeit, möchte ihr einen Ort geben in Jerusalem. Er hatte den Wunsch, einen Tempel zu bauen. Er hatte den Wunsch, diese Bundeslade, die unter Saul niemand interessiert hat, die davor bei den Philistern lag, er wollte diese Bundeslade, diesen Ort für die Juden, wo Gottes Herrlichkeit sich manifestiert, die mit ihnen herumgereist ist, er wollte diese Herrlichkeit, diese Gottesgegenwart, wollte er nach Jerusalem holen. Und die Philister hatten diese Bundeslade auf einem Wagen. Dann lag die eine Zeit lang bei den Juden wieder, abgeschlagen, Saul hat sie nicht groß interessiert und dann sagt David, ich hole diese Bundeslade. Und er holt diese Bundeslade, lässt sie holen auf einem Wagen. Sie ist eine Zeit lang bei einer Familie abgestellt, die beiden Söhne der Familie, sie führen diesen Wagen. Und die Rinder, die diesen Wagen ziehen, sie kommen in Stolpern. Und der eine Sohn, Usa, er will gerade noch diese Bundeslade, die runterfällt, greifen, damit sie nicht den Boden berührt. Und Gott straft diesen Usa und tötet ihn. Es ist eine dieser Stellen in der Bibel, wo es so eine Spannung gibt und man nicht so recht versteht, was passiert eigentlich gerade. Und David, ihn berührt es so sehr, er ist so voller Ehrfurcht vor der Herrlichkeit, vor der Heiligkeit Gottes, dass er sich eine 3-monatige Pause setzt, um das zu verarbeiten und sagt, da wo die Bundeslade jetzt ist, da lassen wir sie stehen. Und nach 3 Monaten wird aus dieser Ehrfurcht vor Gottes Herrlichkeit, vor Gottes Heiligkeit, Freude. Und er wagt sich ran an diese Bundeslade. Er nimmt dieses Mal keinen Wagen, sondern die Leviten. Sie werden diese Bundeslade tragen. Und er geht diesem Zug voran. Wie der höchste Priester. Er ist ein Priester, in einem einfachen Priesterleinen gekleidet. Und er tanzt leidenschaftlich. Er tanzt, wie die Bibel sagt, wie Luther sagt, mit voller Macht. Ich weiß nicht, ob ihr jemand schon mal mit voller Macht tanzen habt sehen. Ich stelle es mir wild vor. In voller Kraft, in voller Macht tanzen, anbeten. Am Anfang sind sie noch sehr zögerlich. Sie gehen 6 Schritte, opfern den Stier, schauen, was passiert. Erschlägt Gott irgendjemand? Nein, es geht weiter. Sie laufen weiter bis nach Jerusalem. Das ganze Volk ist in Ekstase. Sie freuen sich, dass Gott nach Jerusalem einzieht. Und vorne mit aller Macht, in voller Freude, geht David voran. Und es gibt eine Stelle in der Bibel, wo er nach Jerusalem hereinkommt und seine Ehefrau schaut aus dem Fenster auf ihren Mann. Und die Bibel berichtet nicht von Davids Ehefrau, sondern von Sauls Tochter, um zu zeigen, was ihre Gesinnung ist. Sie hat nicht die Gesinnung Davids, sie hat die Gesinnung Sauls und sie sagt, was bist du für ein König, als du nach Hause kommst? Entblößt dich da in Priesterkleidern? So betest du an? Ist es würdig? Ist es würdig, so freudig zu sein? Eines Königs angemessen? Ist es eines Kanzlers angemessen, im Hawaii-Hemd zu sprechen? Und David sagt, ich habe alles richtig gemacht. Demütiger kann ich nicht sein und bei den Mägden will ich sein, mit denen du mich vergleichst. Für meinen Gott. Anbetung mit voller Macht. Ich habe mit jemandem aus dem Lobpreisteam bei uns geredet über uns als Gemeinde und Lobpreis bei uns in der Gemeinde. Und die Person sagte zu mir, ich weiß nicht, ob du es weißt, Niklas, aber viele bei uns, sie sitzen mit verschränkten Armen im Lobpreis und manchmal würde ich mir wünschen, dass der Körper das zeigt, was ihr Herz vielleicht zeigt. Und wir haben eine spannende für mich Unterhaltung darüber geführt, wie man ganzheitlich Lobpreis macht. Wenn ich meiner Frau so gegenüber sitze und sage, ich liebe dich, Schatz, du bist so toll. Komm her, lass dich umarmen. Es funktioniert nicht. Und ich erzähle noch kurz von mir. Ich habe ganz lang mit Lobpreis gehadert, weil er nicht die Lieder war, die ich mir gewünscht hätte, weil es nicht die Musiker waren, die ich mir gewünscht habe in meiner alten Gemeinde. Die, alles war falsch und ich bin aus dieser Lobpreiszeit, die war mir so, okay, jetzt macht der wieder Musik, ach du, das Lied schon wieder. Und ich habe gemerkt, wenn ich mich auf was anderes konzentriere, nicht auf die Umstände, sondern auf mein Gegenüber. Wenn ich mit voller Macht und ganzheitlich Lobpreis mache, wenn ich aufstehe, wenn ich denke, ich sollte aufstehen aus Respekt, wenn ich sitzen bleibe mit Händen, die empfangen, wenn ich von Gottes Schönheit singe und auch lache, weil sie schön ist, dann verändert es mich. Niemand muss so Lobpreis machen. Niemand muss aufstehen, niemand muss sitzen bleiben. Niemand muss lachen, niemand muss die Hände heben. Ich habe erlebt, dass ich Lobpreis ganzheitlich mache mit meinem ganzen Körper, hat mich in tiefe Anbetung geführt. Und klar gibt es Lieder, die mir nicht gefallen, aber es ist alles zweitrangig. Ich bin nicht hier, um Lobpreis zu machen für mich. Ich bin vor einem Gott, der Anbetung würdig ist. Und ich möchte mit aller Macht, die mir zur Verfügung steht, Lobpreis machen. Mit allem, was mein deutsches, spießbürgerliches Herz an Freiheit freisetzen kann im Lobpreis. Weil Gott es würdig ist. Und mir ist egal, was ihr denkt. Mir ist wichtig, was Gott denkt. Und mein Gebet ist, dass wir mit so einer Freude Lobpreis machen, bei uns in unserer Gemeinde, dass wir mit so einer Freude Gottes Wort lesen, weil wir merken, egal wie unsere Umstände sind, egal was passiert, um uns herum, dass ein Gott der Freude schenkt und der Anbetung verdient. Im Himmel herrscht eine Kultur der Freude. Der Himmel jubelt über die, die umkehren. Gott schenkt uns Freude. Dort, wo er wirkt, da, wo Menschen sich nach ihm ausstrecken, da, wo Begegnung mit Gott offenbar wird, da ist Freude. Dort, wo wir ihn vor Augen haben, wo wir ihn sehen, in den Fokus nehmen, da ist Freude. Egal, wo wir sind, egal an welchem Level der Buße, der Heiligung wir stehen, überall ist Freude. Und ich bete, dass wir es annehmen dürfen, diese Freude, und uns beschenken lassen. Und das möchte ich tun. Ihr dürft gerne aufstehen dazu. Ich möchte noch mit uns beten. Großer Gott, ich danke dir, dass du Freude schenkst. Ich danke dir, Jesus, dass wir lesen dürfen, als du geboren bist. Es war ein Fest der Freude, weil Erlösung auf diese Welt kam. Weil Verbindung auf diese Welt kam, weil eine Möglichkeit auf diese Welt kam, mit dir, großer Gott, für immer zu leben. Und Vater, ich bete, dass du uns Freude schenkst, tiefe Freude, Freude an dir, Freude über dich, Freude über dein Wort, Freude an dem, was du tust, Freude an uns gegenseitig. Du bist groß, du bist erhaben, du bist aller Anbetung würdig. Du allein, großer Gott. Ich bete um deinen Segen, Herr. In Jesu Namen. Amen.